Liebe 96-Fans, ich freue mich, euch bald im Stadion zu sehen.
96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von der Sachso-90. Minute. Mein Name ist Henne und ich sitze hier heute mit Hannes und Fabian. Grüßt euch.
Grüezi.
Guten Tag. Ich freue mich auch sehr, euch hier heute wieder zu sehen.
Ja, also ihr habt unseren neuen Torwart gehört, Sachso-90.
Ja.
Ja, das zeigt, dass wir es bis in die Schweiz auf jeden Fall nicht gebracht haben, dass man unseren Vereinsnamen da nicht ordentlich aussprechen kann.
Kann er ja noch üben, hat ja noch Zeit. Kommen wir später aber auch nochmal drauf auf das Thema. Ja, Jungs, wir sind zwar ein 96-Podcast, aber ich will doch ganz kurz mit euch über das Thema sprechen, was in der vergangenen Woche die Fußballwelt zum Explodieren gebracht hat, muss man glaube ich so sagen. Wir haben ja das Thema WM bislang hier gut umschifft, wollen da das jetzt auch nicht zu groß machen. Ich weiß aber nicht, wie es euch ging. Ich war ja jetzt im Urlaub, wir haben gar nicht darüber gesprochen, deswegen interessiert es mich kurz. Also ihr habt ja mitbekommen da draußen, es gab diesen Vorgang rund um den Folarin Balogun, das ist der Stürmer von den USA, der eben in einem Spiel eine rote Karte bekommen hat und dann für das Viertelfinale gegen Belgien gesperrt worden wäre. Ne? Oder er war gesperrt für das Viertelfinale und dann hat die FIFA plötzlich diese Sperre aufgehoben, zur Bewährung freigesetzt. Das heißt, er war noch rot gesperrt, er durfte aber das nächste Spiel spielen und dann war irgendwie da eine Erklärung so nach dem Motto, wenn er dann nochmal sowas macht, dann...
Ah, wirklich?
Ja, 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 dann ja. Gilt die rote Karte wirklich. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert und dann hat Donald Trump so ganz nonchalant erzählt, dass er ja mit seinem guten Freund Gianni Infantino telefoniert hat und das ist ja ein ganz kluger Mann und der hat dann Gott sei Dank diese Entscheidung wieder zurückgenommen. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Wir lachen jetzt so ein bisschen darüber, aber hat euch dieser ganze Vorgang auch so fassungslos gemacht und schockiert wie mich?
Also mich macht, muss ich ehrlich sagen, in dieser Fußballwelt rund um die FIFA fast nichts mehr fassungslos. Aber das war, also ich habe immer das Gefühl mittlerweile, dass es wird nicht mal versucht zu verschweigen. Also irgendwie ne, solche Entscheidungen, solche Kontakte da spielen zu lassen und irgendwie es ist einem völlig egal, was die Leute darüber schreiben. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass welche Vorfälle die Büchse der Pandora etwas öffnen und wir jetzt irgendwann hier in Europa auch in der UEFA anfangen, dass irgendwelche Fußballfunktionäre sagen, hier, wir würden das gerne nochmal reviewen lassen und irgendwie mit politischem Druck oder sonst irgendwas da irgendwie Entscheidungen herbeiführen wollen, die revidiert werden. Ich hoffe, dass das eine einmalige Sache war und dass es nicht wieder vorkommt, weil ich glaube, wir haben schon genug Diskussionen rund um den Fußball, VAR etc., als dass wir das jetzt nicht auch noch brauchen.
Ja, Severin hat sich ja zum Glück, der UEFA-Präsident, ziemlich hart auch dagegen geäußert. Deswegen mache ich mir bei der UEFA nicht so Sorgen. Die FIFA kann halt machen, was sie will. So, ne? Ich glaube, das ist seit langem klar, dass sie das einfach so tun lassen können, wie sie es gerade für richtig halten. Es gibt ja keine Konsequenzen. Selbst die hart protestiert haben, wie die Norweger, haben jetzt nicht aufgehört, Fußball zu spielen, trotzdem versucht noch ins Halbfinale zu kommen. Ich finde, wenn man das so ein bisschen jetzt auch in diesen Podcast hier reinholt, mich macht es unglaublich glücklich, dass 96 so meilenweit entfernt ist von der FIFA. Also in allen Belangen ist das der Wohlfühlfußball, in dem ich mich befinde und auch mein Fußball. Und dann ist es die WM halt vielleicht als Show, ne, weil es mir Spaß macht, abends mal was zu gucken. Aber der Wohlfühlfußball, ja, vielleicht ist es mittlerweile so, dass man sich dann irgendwie in die zweite Liga verkriechen muss, auch als Fan von... Ja, von dem Spiel am Ende des Tages. Ne?
Das ist gut, dass du schon den Bogen spannst zu uns sozusagen, weil ich hätte euch jetzt als nächstes gefragt, ob das eigentlich irgendwas mit unserem Fußball, für den wir uns hier einmal in der Woche ja treffen, zu tun hat. Oder ob das gar nichts miteinander zu tun hat. Hannes, du hast eben gesagt, bei der FIFA wundert dich nichts. Fabian, du hast es jetzt auch schon so ein bisschen getrennt, so, ne? Nach dem Motto, wir sind jetzt froh, dass wir jetzt hier wieder über unseren kleinen Verein in der zweiten Liga sprechen können. Aber also auch in der Berichterstattung und auch von einigen ehemaligen Spielern wurde ja schon die ganz große Keule geschwungen, so nach dem Motto, das ist ein irreparabler Schaden für den gesamten Fußball.
Bin ich auch dabei, ne? Was Hannes sagte, die Büchse der Pandora ist da geöffnet. Die Franzosen haben es danach ja auch versucht mit Odyssee. Also deswegen, das hat die FIFA jetzt eingekauft. So, ne? Man muss halt darauf achten, und da glaube ich schon, dass die UEFA darauf achtet, dass es dann hier keinen Einzug findet. So, und dann hast du auch die DFB und DFL, die haben doch da alle keinen Bock drauf auf sowas, weißt du? Also da sind ja wirklich noch normale Menschen so einigermaßen am Start, im Gegensatz zu den Infantinos dieser Welt. Und deswegen ist es quasi so eine Nicht-Überraschung. Weißt du, man fragt sich halt, was kommt, und man findet es völlig crazy, dass es dann das ist, aber es bleibt eine Nicht-Überraschung, dass es sowas passiert.
Ja, voll. Also das, was ich eben schon eingangs gesagt hatte, wenn, wir brauchen uns nichts vormachen, auch innerhalb der DFL oder der UEFA gibt es gewisse Dinge, die Leute irgendwie, Absprachen, die sie leisten, um gewisse finanzielle oder wirtschaftliche Vorteile zu haben, wäre man, glaube ich, blind, wenn man sagt, das stimmt nicht. Aber man versucht es zumindest noch zu verstecken. Und dieser Vorfall, das war den Beteiligten ja völlig egal, ob das die Runde macht.
Man muss natürlich sagen, dass in dieser Geschichte ja eigentlich das Gute sozusagen Trump war, weil der mal entlarvt hat, so, wie Infantino arbeitet. Ne? Weil ein Infantino hat ja schon versucht, das zu verwischen sozusagen, hat gesagt, ich habe damit gar nichts zu tun, wir haben telefoniert, ja, aber es hat ein Gremium entschieden. Aber für dieses Gremium gibt es gar keine Beweise, dass das überhaupt getagt hat, da gibt es keine Protokolle, gar nichts. Ja, ja. Ne? Und Trump hat halt einfach gesagt, ja, wir haben telefoniert, und der hat das dann geändert, das ist ein kluger Mann. Ne? Also, ja. Was aus eurer Sicht müssten denn jetzt für Folgen oder Konsequenzen noch kommen, damit man da sozusagen, damit der Fußball auf der ganz großen Bühne sich da rettet oder mit einem gesichtswahrenden Schluss aus dieser WM rausgeht? Oder glaubt ihr, da folgt jetzt gar nichts mehr?
Also ich finde klare Abgrenzung, ne, von dem, was da passiert ist. Hier wird die Champions League gespielt in Europa. Das ist der größte Fußball, den du so gucken kannst durch die Saison. Ne, für Fußballfans, sage ich mal, die jetzt vielleicht keinem Verein folgen. Deswegen klare Abgrenzung.
Was Infantino ja auch angreifen will mit der Club-WM.
Stimmt, ja, aber klappt ja nicht so richtig. Ne?
Genau.
So klare Abgrenzung gehe ich mit. Ich glaube, es ist wichtig, dass Fußballfans das Gefühl haben, dass andere große Funktionäre das nicht ungeschönt oder ungesehen lassen, sondern auch was dazu sagen.
Und ich finde, es hat ja auch keinem geholfen. Die USA sind ausgeschieden, haben zum Glück Fußball gespielt. Zum Glück, alle waren für Belgien auf einmal. Also es ist eigentlich inhaltlich komplett nach hinten losgegangen.
Zum Glück hat der faire Wettkampf sozusagen das Ding entschieden. Aber was mir auch nochmal so bewusst geworden ist, Hannes, du hast es in der letzten Saison auch immer wieder so schön gesagt, dass wir so froh sein können, wie die Fankultur ja auch hier in Deutschland ist. Ne? Selbst wir sehen ja schon Entwicklungen, die uns stören, ne? Die so weggehen vom Volkssport Fußball. Aber wenn man sich dann mal anguckt, dass nach so einem Vorfall das Fußballstadion trotzdem voll ist mit Leuten, keiner hält einen Banner hoch, es gibt null Protest, gar nichts, es wird da einfach gesessen, ne, dann hat man so das Gefühl, dass die FIFA-WM mittlerweile sowas wie so ein Lustspiel auf dem königlichen Schloss ist, wo halt gut Betuchte eingeladen werden und wo dem König natürlich nicht widersprochen wird, ne, und die Fußballfans wie wir, die halt auch ihren Fußball, ihren Sport beschützen wollen und halten wollen, außen vor bleiben. Ne, das muss man ja schon sagen.
Total. Also ich meine, erstens dass sehr organisierte Fankurven und diese organisierte Fankultur in Europa schon viel dafür tun, dass der Wettbewerb oder zumindest der Großteil des Wettbewerbs hier fair bleibt und nicht mit solchen Dingen vorgeht. Auf der anderen Seite haben wir auch deutlich mehr, würde ich behaupten, deutlich mehr unabhängige Instanzen als in den USA.
Es zeigt, wie schnell es gehen kann. Ja. Ne? Und wir müssen laut bleiben und wir müssen weiterhin diesen Fußball schützen. Gut, dann gehen wir so ganz langsam in Richtung 96 über. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich bin ja manchmal ein kleiner Sprachnerd. Was für mich so das Unwort der WM ist, ist die Statik des Spiels. Ist euch das mal aufgefallen, dass plötzlich jeder immer von der Statik des Spiels spricht? Also mir ist das zuerst bei Kramer aufgefallen und mittlerweile spricht immer jeder von der Statik des Spiels. Ist euch das aufgefallen?
Mir ist es nicht aufgefallen, mir ist insgesamt aufgefallen, dass es einfach immer mehr Begriffe gibt. Also die Box, früher hat immer gesagt, der 16er, so ja. Fertig. Jetzt ist die Box. Man beobachtet es so, manchmal finde ich es ein bisschen unangenehm, wenn das so überhand nimmt, die Leute ja. Nur noch in solchen, in Anführungsstrichen, Fußball Fachbegriffen reden.
Es wird so akademisiert.
Ja,
ne?
Total.
Voll. Warum ich das gerade sage mit der Statik, in Bremen ist die Statik nicht so gut. Nee. Es ist tatsächlich eine Tribüne im Weserstadion eingestürzt. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil das tatsächlich Auswirkungen auf unser Pokalspiel haben könnte. Also ich weiß nicht, ob ihr es zufällig beobachtet habt. Es gibt nämlich seit dem 8. Juli Pokaltickets zu kaufen für das Spiel. Ich war ja jetzt im Urlaub. Habt ihr mal reingeguckt? Weil ich habe heute versucht, ein Ticket zu kriegen, beziehungsweise mal zu gucken, ob es noch was gibt und wie teuer die sind und so. Und es gibt keine mehr. Nee. Liegt das jetzt daran, dass das Auswärtskontingent schon aufgebraucht ist, was ich mir irgendwie daran?
Das war am ersten Tag aufgebraucht.
Ah, okay.
Ja, und dann bricht die Tribüne da ein.
Genau. Das Weserstadion hat schon erzittert vor den Auswärtsfans von 96 und ist ja gut, dass sie dann nur so wenig Auswärtskontingent verkauft haben, weil dann können sie ja vielleicht doch nach Delmenhorst oder so jetzt noch ausweichen.
Ja, dann hast du aber das halbe Stadion mit 96 voll, ne? Ja.
Oder das Gästekontingent wird dann beschränkt auf 50.
Aber krass, dass sowas dann auch im Sommer ausgerechnet passiert, ne? Ein Glück.
Ja, voll.
Ey, stell dir vor, während eines Spieltags, ey. Wahnsinn.
Mhm. Ja. Ja, dann gab es in dieser Woche einen ominösen Instagram-Post. So ein bisschen hat mich das Ganze an Hansa Rostock erinnert, die vor ein paar Wochen auf ähnliche Art und Weise ihr Trikot präsentiert haben. Also es ging los mit vermummten Sprühern, die nachts in Hannover unterwegs waren. Und mit
Kreidespray.
wie nennt man das eigentlich, so ein Sprüh auf dem Boden? Das ist ja kein Graffiti, ne?
Tag, oder? Boden
getaggt? Nee, das
so
ist ja
Schablone.
So eine Schablone, ja. Mit so einer Schablone, so Kreidefarbe.
Hat das
einen
Namen?
Weiß ich nicht.
Wo sind
Stencil,
die?
Stencil.
Ein Stencil, genau, stimmt. Ein Stencil auf den hannoveranischen Boden, geprägt durch unsere Stadt. Und zwar vor die Ernst-August-Statue. Und dann hatten wir direkt so einen ganz guten Riecher, dass irgendwie die Skyline, die wir ja gar nicht so richtig haben, ehrlich gesagt, aber zumindest so Wahrzeichen aus der Stadt irgendwie auf dem Trikot vorkommen. Und wir haben uns dann zu dem Take hinreißen lassen, dass das vielleicht das trashigste Trikot aller Zeiten werden kann, ne? Weil wir haben uns das dann so Wandtattoo-mäßig vorgestellt.
Absolut. Das hätte auch passieren können.
Ja, so Wandtattoo, ne? Geprägt durch unsere Wandtattoos.
Genau.
Aber ja, es sollte dann doch anders kommen. Ganz kurz, also es sind 8 Wahrzeichen der Stadt in dem Stoff eingeprägt tatsächlich, aber nicht als Skyline, als Druck, sondern so in den Stoff ein, ja, wie nennt man das?
Ja, ist schon geprägt, glaube ich.
Eingeprägt, ne?
So gestanzt so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja.
So erhaben.
Erhaben.
Erhaben finde ich gut.
Ja, okay.
Aber
kann man das eigentlich rausbügeln?
Wer hat schon Trikot, kannst mal probieren. Sagt mal Bescheid.
Also wir haben die Kröpke-Uhr, wir haben das neue Rathaus, das Welfenschloss, die Marktkirche, die drei warmen Brüder in Linden von einer City, die Ernst-August-Statue, den Telemax und das Anzeiger-Hochhaus. Ansonsten ist es schlicht rot, ein sehr helles Rot, finde ich. Mhm. Die Wappenfarben Schwarz-Weiß-Grün sind am Kragen und an den Ärmelbündchen zu sehen. Ja, also meine erste Reaktion war, ich war erstmal erleichtert, muss ich sagen. Dass es nicht, dass es eben nicht so Wandtattoo-mäßig ist, sondern dass diese Details, die ja schon identitätsstiftend sind, finde ich. Also man zeigt einen Bezug zur Stadt. Ich finde das erstmal etwas, was positiv hervorzuheben ist. Ne, das hätten wir uns bei dem Jubiläumstrikot ja auch gewünscht. Ne? Mhm. Details, die halt auf die Historie so zurückzuführen sind. Und hier ist eben ein schöner Bezug zur Stadt hergestellt worden, ohne dass es trashig aussieht. Das muss man ganz klar so sagen. Ich bin auch immer ein Freund davon, wenn die Wappenfarben, also das Schwarz-Weiß-Grün, irgendwie auch drin vorkommt in dem schlichten Heimtrikot. Und es ist ja trotzdem schlicht. Es ist ja auf den ersten Blick, wenn man jetzt auf der Tribüne sitzt, ein schlichtes, rotes Heimtrikot. Was man so ein bisschen kritisieren könnte, ist, dass es ja optisch, das hat Gianni direkt geschrieben, ist ja 1:1 eigentlich optisch das Heimtrikot von 2023. Also wenn man jetzt von weit weg guckt, gibt es kaum Unterschiede. Und was auch viele kritisiert haben, ich habe es eben schon angedeutet, ist der Rotton, der sehr quietschig hellrot ist. Wie geht's euch jetzt so ein paar Tage nach dem Release mit dem Trikot? Man hat es ja jetzt auch schon in dem Testspiel in Bewegungen sehen können, sozusagen. Ja. Wie ist eure Meinung?
Also ich finde es erstmal gut auch, muss ich sagen. Das Rot gefällt mir eigentlich. Ich glaube auch, dass das Rot, was wir mit den schwarzen Streifen abwechselnd hatten, ziemlich ähnlich rot war, aber es ist jetzt halt knallig irgendwie, wenn es so auf einmal kommt.
Ganz kurz dazu, fand ich nämlich ganz interessant, habe ich heute nochmal auf der 96-Seite gefunden. Seit 2020 ist dieser Rotton verbindlich festgelegt.
Okay. Habe ich mir, also ne, das hast du ja gesagt, 2023 war irgendwie sehr nah optisch. Ich hätte, glaube ich, im Kragen auf Schwarz-Weiß-Grün verzichtet und jetzt auf dem Ärmel gelassen, so, da finde ich es irgendwie ganz cool. Und was ich so gedacht habe, aber im zweiten, dritten Gedanken, mal gucken, was die Spieler sagen, ob das die Nippel aufreibt, weißt du, wenn du so ein geprägtes Trikot hast. Ich meine, wir wissen es alle. Wenn es schlechte Tage gibt und schlechte Trikots, dann möchtest du das nicht wieder anziehen.
Die Kröpke-Uhr hat mir den Nippel aufgerissen.
Ja, genau. An sowas habe ich gedacht.
Dann ändert sich der Rotton ja doch
noch.
Aber
ganz zackig.
Ich muss sagen, ich war der erste, also ich bin erstmal froh, dass ich, oder ich habe das Gefühl, dass sehr viel Arbeit investiert wurde und mal sich Gedanken gemacht hat und ins Detail gegangen ist. Das fand ich schön. Mit dem Rotton kann ich durchaus auch leben. Was mich ein bisschen erschlagen hat, ist, dass alles rot ist. Also das Trikot, die Hose und die Stutzen, alle in einem Ton.
Ach krass, das wusste ich auch gar nicht.
Das war ein bisschen erschlagend.
Das würde mich wundern, wenn alles rot
ist. Sie haben komplett in Rot gespielt und da dachte ich so, boah, das feiere ich ja nicht so. Mhm. Aber sonst, wie gesagt, bin ich erstmal froh, dass es keine größere negative Überraschung gab, mit der man ja durchaus auch hätte rechnen können. Und bin happy damit und hatte es selber noch nicht in der Hand. Darauf freue ich mich nochmal. Ja, und am Ende ist es mir auch wichtig, und das Trikot wird auch nochmal geiler, glaube ich, wenn wir die ersten Spiele positiv absolvieren und etwas mit diesem Trikot verbinden, hat man nochmal ein anderes Gefühl zu diesem Trikot, aber ich bin erstmal ganz happy damit.
Es ist ein paar Folgen her, aber als wir mal drüber gesprochen haben, wie die Farben zustande gekommen sind hier in Hannover, möchte ich nochmal den wissenschaftlichen Hinweis ergänzen, dass Rot im Schnitt öfter gewinnt als Blau oder andere Farben.
So nämlich. Ja, sind wir natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Kommentiert's gerne mal unter der Folge, wie ihr das Heimtrikot findet. Dann kamen tatsächlich auch schon die ersten Ansetzungen. Relativ zügig fand ich jetzt nach diesem Spielplan, der ja erstmal unterminiert ist sozusagen. Und da ist bei mir direkt wieder der Puls hochgegangen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber wir haben erstmal direkt wieder zwei Sonntagsspiele. Gefühlt hatten wir in der letzten Saison auch überwiegend viele Sonntagsspiele. Wir spielen nämlich am 9.8., das ist ein Sonntag in Cottbus, und wir spielen am 16.8., das ist ebenfalls ein Sonntag zu Hause gegen Wolfsburg. Und was ich dann im selben Atemzug auch gesehen habe, ist, dass Kaiserslautern direkt zwei Topspiele hintereinander kriegt. Also am ersten Spieltag spielt Kaiserslautern in Wolfsburg. Und am zweiten Spieltag spielt Kaiserslautern das Topspiel zu Hause gegen den KSC.
Grundsätzlich finde ich diese Abendspiele ja ganz schön so, ne? Ich glaube aber für auswärts finde ich es immer ein bisschen anstrengend. Ich muss sagen, ich bin zu so einem Sonntagsspielmensch geworden. Ne? Was machen 7 Jahre mit meiner Routine? Sie gewöhnen mich an was, und das ist eben nun mal der Sonntag mit Fußball und 96. Dass das irgendwie ungeil ist, jetzt dann Sonntag nach Cottbus zu fahren und Montag hier irgendwie wieder am Start sein zu müssen, auf jeden Fall. Aber ich persönlich sag, ist okay, was willst du machen? Ist zweite Liga, ne? Also ich spiele weniger gerne am Samstag, ehrlich gesagt, um diese 13:30 Zeit, da gefällt mir Sonntag besser.
Also wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und viel heiß diskutiert, ob dieser Topspiele. Wir haben sie ja letztes Jahr oder in den letzten Jahren einfach nie positiv für uns gestalten können, ergebnistechnisch. Deswegen kann ich erstmal damit leben, dass wir nicht direkt ein Topspiel haben. Zweimal sonntags nervt mich schon, muss ich sagen. So Spätsommer, die Saison geht wieder los, da würde ich mich über ein Samstagsspiel schon sehr freuen. Vor allem, wenn ich überlege, dass man auf einen Sonntag auswärts in Cottbus spielt. Wäre schon geil, wenn man das irgendwie zu Hause gehabt hätte. Kann ich mit leben. Und zu den Topspielen, ja, ich glaube, das ist mittlerweile, die werden gewürfelt. Also wenn wir gegen Wolfsburg keinen Topspielzuschlag kriegen, dann
hat Kaiserslautern irgendeinen Bürgermeister, der vielleicht mal bei Infantino angerufen hat oder so? Also ich finde das strange. Du kannst doch nicht in eine Saison gehen und direkt an den ersten beiden Spieltagen dem gleichen Team zwei Topspiele direkt geben. Das geht doch nicht.
Ja.
Ne? Ja, vor allen Dingen KSC Lautern verstehe ich noch so ein bisschen aufgrund der Regionalität, aber jetzt Wolfsburg gegen Lautern am ersten Spieltag, das muss doch nicht das Topspiel sein, oder? Also, naja. Gut, im Laufe der Woche ist dann das eingetreten, was wir die ganze Zeit immer mal wieder schon so prognostiziert haben, und zwar, dass es doch ein ganz anderer Torwart wird als die Namen, die so durch die Medien gegeistert sind. Und zwar haben wir eine neue Nummer 1. Das wurde tatsächlich auch ganz deutlich so im ersten Vorstellungsclip schon markiert mit diesem Fahrstuhl, wo der Spieler auf die Nummer 1 drückt. Das heißt, es ist schon sicher, die Nummer 1 in der kommenden Saison wird Pascal Loretz. 23 Jahre alt, wir haben ihn eben schon gehört. Er ist ein Schweizer, ist 1,91 Meter groß, kommt von Luzern für 1,1 Millionen. Tatsächlich soll das dann aber insgesamt mit Boni auf 1,4 Millionen sich belaufen. Er hat einen Marktwert von 2 Millionen.
Mhm.
Finde ich erstmal ganz gut ausgehandelt, ne, muss ich sagen. Wenngleich er der zweiteuerste Torwart der 96-Geschichte ist. Und jetzt kommt ihr. Welcher war der teuerste?
Oh, das ist ja eine richtig gute Frage.
Ist es ein offensichtlicher Take?
Nicht auf mein Blatt gucken.
Ist es ein offensichtlicher Take?
Nee.
Kein offensichtlicher Take.
Also ich habe geschmunzelt.
Trimmel.
Scheiße. Trimmel, wenn du schon schmunzelst.
Nee. Ich gebe dir einen Tipp, er kam von Darmstadt.
Esser.
Michael Bruno Esser hat 2 Millionen gekostet.
Echt? Wahnsinn.
Heftig, ne?
Wusste ich nicht mehr.
Hätte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das finde ich schon deutlich krass. 2 Millionen für Esser damals?
Ja. Dafür, dass man den so gar nicht in seiner Erinnerung hat, wenn man an nur so Torhüter denkt.
Ja.
Das waren bessere Zeiten.
Ja, wir sind ja immer Warmos hier im Podcast, deswegen vielleicht erstmal auch das Positive über Pascal Loretz. Man muss sagen, ist jetzt schon seit 1-2 Jahren im Dunstkreis der Schweizer Nationalmannschaft, und man muss ja sagen, die Schweiz ist schon auch eine Torwartnation.
Das hieß jetzt so Torwart Nummer 4 für die Schweiz eigentlich.
Genau.
Ne? Also wäre knapp mitgefahren zur WM.
Genau, saß immer mal wieder schon auf der Bank, war immer mal wieder schon im Kader. Zur WM hat es jetzt nicht ganz gereicht, aber das ist schon beachtlich, finde ich. Er hat mit 23 jetzt in 3 Jahren eben schon 120 Erstligaspiele in der Schweiz bestritten für Luzern. Das ist schon stark. Was interessant war, Becker hat sich jetzt nochmal zu ihm geäußert, und der hat gesagt, sie haben ihn schon lange auf dem Radar jetzt gehabt, aber es war absolut nicht vorstellbar, dass das vollzogen werden kann, weil der eben so ein Talent ist und weil der eben auch zu teuer eigentlich wäre für 96.
Mhm.
Aber Loretz wollte unbedingt. Loretz wollte scheinbar unbedingt zu 96. Er hat ja auch gesagt bei seiner Vorstellung, er hat die beeindruckenden Bilder aus dem Stadion von Saxo 90 in der vergangenen Saison gesehen. Ne? Die Choreos und so. Und das hat dazu geführt, dass er unbedingt her wollte.
Krass.
Und war, vielleicht hat dadurch Luzern ihm keine großen Steine in den Weg gelegt und vielleicht ein bisschen unterm Marktwerk ihn gehen lassen. Wäre das nicht eine schöne Geschichte?
Auf jeden Fall. Die ersten Videos von ihm, die 96 gepostet hat, muss man sagen, auch sehr stark auf der Linie. Und die langen Pässe, die sie gepostet haben, muss man dazu sagen. Ne? Die sind auch sehr gut angekommen. Und vielleicht ist es das Stadion und vielleicht ist es auch wieder Titz. So, ne? Wo man dann sagt, als Fußballer, der im Tor steht und mitspielen will, vielleicht ist das der richtige Trainer.
Und vielleicht kann Martin Kind jetzt auch mal den Pyro-Chaoten danken, weil vielleicht ging es genau darum, dass er gesagt hat, das hat mich so beeindruckt, diese Kurve, die Choreos, die Pyro-Aktion, da möchte ich hin, das will ich erleben.
Das, und er hat gesagt, es ist ein Traditionsverein.
So, hey. Und jetzt kommst du, Martin.
Genau, der Schweizer Landmann von Martin sagt.
So, und was ich ja auch direkt gedacht habe, ist ja das, was wir uns eigentlich die ganze Zeit gewünscht haben. Wir haben uns nämlich eine langfristige Lösung gewünscht, und er hat für 4 Jahre unterschrieben. Das heißt, wir haben einen, ich finde, bei 23 kann man schon noch von einem Torwarttalent sprechen, weil Torhüter länger spielen und ihre Prime erst später kommt, kann man noch von einem Talent sprechen, das noch Steigerungspotenzial hat, total massiv, und der jetzt langfristig bleibt. Und ist das nicht genau das, was Jonas Bolt mit Werte schaffen meint, dass man einen Torwart fest verpflichtet, der womöglich dann in 2-3 Jahren, wer weiß, entweder mit uns aufsteigt oder eben zum nächstgrößeren Verein für deutlich mehr Geld wechselt.
Also ich habe, gebe ich dir 100% recht, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir aus einer sehr unsicheren Torwartsituation vielleicht jetzt mal die Verletzungen von Weinkauf außen vorgenommen, aber vielleicht die beste Torwart-Situation haben, die wir hätten haben können.
Ja.
Mit einem richtig guten jungen Torwarttalent, mit einer Nummer 2, die ja absolut hier eine Ikone mittlerweile in diesem Verein ist, mit Leo Weinkauf, und im Schwanke und noch weiteren guten Torhütern, die bei uns in der Akademie spielen. Vielleicht haben wir jetzt wieder eine Torwartsituation, die wir uns gar nicht hätten erträumen können, und vielleicht ist die besser, als wir jemals angenommen haben. Wir waren zwar happy mit Noll zu vielen Zeitpunkten und waren irgendwie traurig und dachten, das muss man ja erstmal füllen, diese Lücke. Aber vielleicht ist das genau das, was wir jetzt gebraucht haben, um langfristig darauf aufzubauen.
Was macht eigentlich Kastenmeier? Frage ich mich gerade.
Der pöbelt weiterhin bei Instagram.
Der pöbelt bei Instagram. Kurz zur Erklärung, ich weiß nicht, ob Sie da mitbekommen haben, da ist ein Spieler von Düsseldorf weggewechselt. Mhm. Und hat da wohl den Fitness-Check bei Düsseldorf geschwänzt, um Gespräche zu führen mit anderen Vereinen. Und dann hat Kastenmeier unter dem vollzogenen Transferpost geschrieben, so nach dem Motto, für einen geschwänzten Fitness-Check, krass, dass er den Vertrag gekriegt hat, so ungefähr. Also pöbelt da Ex-Spielern hinterher, die Fortuna verlassen. Dabei hat er die Fortuna selber verlassen.
Ja, naja. Mal gucken, ne?
Liegt also irgendwo am Pool und wird wahrscheinlich nicht unterkommen, ne?
Genau, für ihn wird es jetzt wirklich eng. Also Paderborn ist zu, ne, 96 jetzt auch. Keine Ahnung, was Wolfsburg macht, ob die jetzt wirklich so heiß auf ihn sind.
Eieiei. Könnte sich verzocken.
Wir sind raus. Wir sind happy jetzt.
Wir sind happy. Werder auf die Bank, würde ich sagen.
Ja, und am Ende haben wir jetzt einen Keeper gekriegt, der unbedingt zu uns wollte.
Yes.
Besser geht's nicht.
Ne? Wenn man sich die Daten anguckt, liegen seine Stärken eher an der Ballverteilung. Das heißt, wir haben wieder einen mitspielenden Torwart bekommen, der aber, das muss man doch so deutlich sagen, in allen wesentlichen Torwartbereichen ein Downgrade ist zu Nahuel Neu. Ja, also wenn man sich die Daten anguckt, muss man schon sagen, dass er insbesondere in dem klassischen Torwartspiel schon auch nochmal einen Ticken schlechter ist als Neu. Aber wir geben ihm alle Chancen, wir begrüßen ihn mit offenen Armen und der Junge kann ja bei uns auch wachsen. Wir haben ja schon häufiger gesagt, Hannover 96 ist eigentlich ein gutes Pflaster für Torhüter, die lange bleiben. Und wer weiß, vielleicht wird das ja so eine Ron-Robert-Zieler-Geschichte, ne? So von den Jahren, die er bei unserem Verein bleiben könnte. Gehen wir erstmal positiv rein.
So ist es.
Hannes, du hast die beiden Testspiele geguckt gegen Phoenix Lübeck und Paderborn und zumindest gegen Paderborn konnte man Loretz ja auch schon besichtigen.
Yes. Genau, ich mache mal einen kurzen Umriss der beiden Spiele. Beim Testspiel gegen Phoenix Lübeck war ich mit Gianni vor Ort bei bestem Fußballwetter und man muss sagen, es war ordentlich besucht und direkt zwei unfassbar coole Anekdoten. Gegenüber von uns war es auf der Haupttribüne und gegenüber war, ich glaube, es war die Fußballschule von 96 mit 80, 100 Kids oder so. Und an diesem besagten Tag hat Leo Weinkauf seinen 30. gefeiert. Und dann hat mal diese ganze Kindertribüne Happy Birthday gesungen.
Ach, witzig.
Das war so rührend. Und unser alter Bekannter Robert Schröder stand auf dem Platz, hat die Partie gepfiffen. Etwas überraschend, ich wusste das nicht. Hat mich gefreut, ihn da zu sehen. Und genau, Aufstellung überspringe ich mal, könnt ihr euch ja alle durchlesen. Wir haben wie auch gegen Paderborn haben wir mit zwei verschiedenen Elfs gespielt in der ersten und zweiten Halbzeit. Und zum Ablauf, erste Halbzeit war sehr unspektakulär. Es gab, ich glaube, drei gute Chancen für unsere Roten schon in Führung zu gehen. Sonst ist aber erstmal nichts passiert. In der 55. Minute ging 96 dann durch Matsuda in Führung. Und mit diesem Führungstor hat man dann auch deutlich den Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften gesehen. In der 68. Minute sehr starker Ballgewinn durch Engelbreit im Mittelfeld, hat den Ball ergaunert und spielt ihn auf Vogel, der dann aus rund 18 Metern flach in die Ecke schiebt. Also ein perfektes Tor von zwei jungen Talenten. Und in der 77. machen wir einen Deckel drauf. Nach einem butterzarten Traumpass von Taibi in den 16er schiebt Hobrecht, als hätte er nie was anderes gemacht, ganz locker am Torwart vorbei und wir gehen 3-0 in Führung. Und in der 79. verkürzt Lübeck dann noch auf 3-1. Fazit zu dem Spiel, es war insgesamt es war unspektakulär, es war nicht sehr attraktiv. Man hat aber auch gesehen, dass die jungen Spieler auch viel in den Knochen haben. Der eine oder andere hatte auch ganz schön Wadenzwicken. Und man kann aber durchaus zufrieden sein. Es war für mich so dieser Startschuss in die Saison. Es sind ja Sommerferien, es waren sehr viele Kinder und Familien vor Ort. Es war einfach mal wieder schön, in einem Stadion zu sein mit vielen anderen 96-Fans. Und das hat auch direkt Bock auf mehr gemacht. Und so habe ich mich eigentlich auch auf das Spiel gegen Paderborn gefreut, weil ich gerne auch dahin gefahren wäre. Es wurde aber leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Und so musste ich es mir 120 Minuten bei YouTube in einem Stream mit einer VGA-Kamera und Hecki am Mikrofon angucken. Hecki hat es gut gemacht. Die Kamera war irgendwie so auf
16:9 war das, glaube ich.
16:9
oder so, ganz breit auf jeden Fall.
Das gesamte Spiel wird abgebildet.
Man hat wenig erkannt.
Von der VHS-Kassette kam
ja, genau.
Das Spiel.
Und du hattest auch keinen guten Winkel. Das heißt, es war einfach so auf Bandenhöhe. Also du hast nicht so viel sehen können. Was wir leider gesehen haben, ist die sechste Minute, in der sich Weinkauf unglücklich verletzt hat. Es ist was am Knie und es wird jetzt schon gemunkelt, dass er mehrere Wochen raus ist. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall gute Besserung. Yes. Und so musste Loretz schon nach 6 Minuten sein Trikot überstülpen und durfte direkt quasi von Anfang an ran. Ähnlich wie beim Spiel schon gegen Phoenix Lübeck war erstmal, gab es kaum Torchancen, es war nicht viel Gefährliches dabei. Sehr hart und viele Zweikämpfe, die geführt wurden. Das war sehr cool, weil man auch die jungen Leute, die jungen Spieler gesehen hat und vor allem auch unsere erfahrenen Spieler, ne? Also einen Hugoné, einen STT, die haben da reingeballert und das hat mir gezeigt, ey, die haben richtig Bock auf die Saison. Die sind raus aus der Sommerpause.
Nochmal ganz kurz übrigens, weil ja immer mal wieder auch neue Hörer und Hörerinnen dazukommen. STT ist eine englische Abkürzung, steht für Stefan Tatur Thordarson.
Genau. Hat sich mittlerweile etabliert.
Hat sich etabliert, aber ein Hörer schrieb uns, wer ist STC?
STC,
ja, habe ich auch gelesen. In dem Moment dachte ich, wenn wir es schaffen, dass im Stadion der Name ausgerufen wird, nur STT geantwortet wird vom Stadion, dann, oder?
Vielleicht macht es Robby ja uns zuliebe, Mike, wenn er 96 kommentiert.
Oh ja, das ist gut. Müssen wir Robby Hunke mal sagen.
Und jetzt muss ich kurz was sagen. Gianni und ich waren am Samstag war das Testspiel gegen Paderborn und am Freitag waren wir beim öffentlichen Training. Und wir kamen in den Genuss des Standardtrainings. Und wir standen beide mit überschlagenen Händen überm Kopf und dachten, oh Mann, ey, was wird das denn? Weil ganz viele Taktiken und kurz ausgeführt und nichts wurde gefährlich. Und dann sage ich zu Gianni, willst du bis zum Ende bleiben? Nee, komm, wir gehen. Und dann sind wir gegangen. Und ja, wir wurden aber eines Besseren belehrt. Bei der 32. Minute steigt Jean Hugoné mit einem unfassbar wuchtigen Kopfball hoch und schießt oder köpft zum 1-0, zum 0-1 ein. Vorausgegangen war eine kurz ausgeführte Ecke von Micho Mango, der also eine Torbeteiligung hat, mit Pass auf Gindorf und der dann mit einer brillanten Flanke in den 16er, die Jean Hugoné dann nach bester Kopfballermanier eingetütet hat. Ich habe einen Grün im Hals.
Du wolltest doch nur noch meinen Nachbar sagen. Dein Nachbar?
Ja, mein Nachbar. Jean Hugoné.
Der war weit weg, ne? Vom Tor.
Vom Tor, der ist unfassbar. 16er Linie hochgestiegen und das Ding eingeschweißt.
Ja,
Wahnsinn.
Habe ich auch gedacht.
Dann 1-1 durch Tigges, alter Bekannter. Und dann gingen wir 1-2 in Führung, wieder durch eine indirekten Freistoß. Sievert serviert lang auf STT, auf den zweiten Pfosten. Der köpft quer ein auf Gindorf und der schiebt ihn ein. Das heißt, wir haben diese 2 Tore durch Standards gemacht, die uns letztes Jahr so überhaupt nicht weitergeholfen haben. Aber dabei soll es nicht bleiben. Marino Dretas spielt dann mit 2 weiteren Toren zum 3-2 Endstand für Paderborn. Zu dem Spiel kann ich sagen, dass es schon vor allem die erste Halbzeit viel spritziger war, viel attraktiver. Man muss Sievert, Taibbi und Gindorf auf jeden Fall hervorheben. Die haben ein Wahnsinnsspiel gemacht. Taibbi wieder, das ist unfassbar, wie viel er läuft, kann ich nicht in Worte fassen, wie Wahnsinn er ist. Gindorf, 1 Tor selber gemacht, 1 vorbereitet, muss man auch gar nichts mehr zu
und
sagen.
Und auch einen sehr starken Freistoß direkt aufs Tor gebracht.
Seine direkten Freistöße sind
gehalten.
Wirklich krass.
Ich finde auch, ich habe zwischendurch reingeschaltet und dachte, Gindorf merkt man einfach an, dass der Eier hat gerade.
Ja, der hat einen Glow-up, der ist Wahnsinn.
Das ist unglaublich, wie flüssig das bei dem abläuft, die ganzen Aktionen.
Und zu Loretz auch, weil vielleicht haben nicht alle geschaut, das Spiel, mit ein paar und einer brillanten Parade nach einem echt strammen Abschluss hat er super gehalten. Man merkt, dass das schnelle Spiel glaube ich, nochmal eine Nummer schneller ist als bei seinen vorherigen Destinationen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass er jetzt so viele Spielminuten bekommt und sich
er ist ja auch Schweizer.
Schweizer. Und sich daran, sich daran gewöhnen kann. Das heißt, ich glaube, da kommt er auch schnell rein. Aber hat er bis dato auch gut gemacht. Zu Kellmann, zweite Halbzeit kam er unsichtbar, also nichts passiert. Der hat es da irgendwie gar nicht geschafft, in das System eingebunden zu werden in der zweiten Halbzeit. Ja, da kam eigentlich gar nichts von ihm. Es ist nicht nur ihm anzukreiden, sondern er wurde einfach, er hat kaum Bälle gehabt.
Was macht der Ranzen gerade?
Er sieht fitter aus, ja? Aber nicht zu vergleichen mit einem Gita, einem SCT. Die sind so in Shape, das ist Wahnsinn. Ja. Und ja, aus dem Spiel heraus wurde er wirklich wenig gefährlich. Deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht und freue mich auf die nächsten Testspiele, die so anstehen. Ja.
Ich war ja im Urlaub und habe immer mal um Ticker gebeten von euch, weil ich es nicht gucken konnte. Und was mich so freut, ist, dass ihr immer wieder geschrieben habt, dass Joshua Siewert so einen guten Eindruck macht. Mhm. Ich würde das so schön finden, wenn er der sechste Verteidiger ist. Ne, dass er wirklich als der Spieler mit reingeht, der dann auch immer mal wieder reinkommt.
Ja, also was mich beeindruckt hat, sind nicht nur seine Skills am Ball, sondern der spielt das wie so ein, keine Ahnung, wie so ein 34-jähriger Innenverteidiger, der nochmal, ja komm, der nochmal zu seinem Heimatclub zurückgeht. Der hat eine Ruhe am Ball, das ist Wahnsinn.
Und was natürlich auch interessant ist, Hannes, dass Micho Mango jetzt richtig präsentieren muss. Ne? Der wird jetzt immer in die Startelf gestellt, damit er zeigt, ob er ran darf oder ob er ausgeliehen wird.
Vor allem gegen Lübeck. Da sind wir
natürlich gespannt.
Vor allem gegen Lübeck eine sehr aktive Partie gespielt. Also der hat sehr viel Bälle gefordert, sehr viel Bälle verteilt. Hat mir gut gefallen. Ich bin gespannt, ob der jetzt nochmal verliehen wird oder bei uns vielleicht mal ab und zu ein paar Minuten sammeln kann oder zumindest mal Kaderplätze bekommt.
Super, vielen Dank. Wir gehen weiter durch die Woche und füttern euch weiter mit Updates. Die TV-Gelder. Wir berufen uns ja immer auch mal gerne wieder auf Themen zurück, die wir in zurückliegenden Folgen schon mal besprochen haben. Wir haben schon mal über das Thema TV-Gelder besprochen und jetzt kamen die TV-Gelder der neuen Saison raus. Mhm. Und man muss sagen, 96 ist da auf Platz 9 der zweiten Liga. Ne? Das heißt, krass, ne? 18 plus 9, 27. in Fußball Deutschland. Fabian, du hast es, glaube ich, direkt geschrieben, wir sind so richtig schön im Mittelmaß der zweiten Liga
angekommen. Ja, es ist halt auch die Zeit in der zweiten Liga, die es macht am Ende. Ne? Bochum drüber, alle drüber, ne, die Erstliga gespielt haben. Also
du sagst es, ne? Da schlägt sich ja die 5-Jahres-Wertung oder war es 10-Jahres-Wertung? Ich meine 5-Jahres-Wertung nieder. Mal ganz kurz so zu den Zahlen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wir bekommen jetzt knapp über 13 Millionen Euro TV-Gelder. 13 Millionen im Vergleich, Wolfsburg mit 24 Millionen ne, als Erster der zweiten Liga. Das sind also 11 Millionen Unterschied. Das ist schon eine Menge Holz. Wer ist noch vor uns? Wolfsburg auf 1 natürlich, Heidenheim, Pauli, Bochum, Hertha, Darmstadt, Kiel und Karlsruhe. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass Karlsruhe auch noch vor uns ist.
Stimmt, wie kommt sowas zustande?
Ja, die haben halt nicht erste Liga in der Zwischenzeit mal gespielt, aber die haben wahrscheinlich in den letzten Jahren häufig am Ende vor uns dann geendet.
Besser zweite Liga.
Und das ist jetzt kein Riesenunterschied für die TV-Gelder, aber ein bisschen was schon. Nur mal zum Unterschied. Elversberg, die kleine SVE, als 18. der ersten Liga sozusagen, kriegt knapp über 31 Millionen. Ne? Also Unterschied 31 Millionen zu 13 Millionen, das ist das, was unser Schutzpatron immer wieder sagt. Wir müssen in die erste Liga zurück, wir sind finanziell darauf angewiesen, da schlägt sich das dann schon echt nieder. Das ist schon ein Brett, finde ich. Gut, wollt ihr dazu noch irgendwie was sagen zu den TV-Geldern?
Ich finde es komplett strange, dass man nicht dahin kommt zu sagen, es kriegen alle das gleiche Geld, weil ich finde, wenn man jetzt mal guckt, welches Geld unterwegs ist in der Fußballwelt, so, dann werden wir zwangsläufig in der ersten und zweiten Liga zur Verkaufsliga werden, vielleicht außer Bayern. Und dann musst du doch diesen ganzen kleinen Verein die Möglichkeit geben, auch mal in so einen Spieler zu investieren, der einen Markt hat und vielleicht 5 Millionen kostet in dem Moment. Aber er kann für 25, 30, 40, 50, was weiß ich, weiterverkauft werden. Und so kannst du doch die Liga ein bisschen anschieben. Ne? Sonst funktioniert halt nicht, wenn die da irgendwie rumkrebs und immer dann selbst Erstligisten bei uns wahrscheinlich langfristig Leute nehmen müssen, die irgendwo abgelegt werden. So, ne? Also wo soll das hinführen? Ich verstehe es wirklich nicht.
Ja, es führt die Schere halt natürlich immer weiter auseinander. Ne? Wenn die besser dastehen, mehr bekommen, Das macht es jetzt den unterklassigen oder den weniger guten Vereinen nicht einfacher, mit aufzuschließen, wenn sie weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben.
Vielleicht kann Bayern ja die Gillette-Werbung an uns abtreten.
Ja, das Telekom-Tee. Ja.
Das stimmt schon. Auf der anderen Seite sind es ja leistungsbezogene Töpfe und das finde ich erstmal ganz gut, dass es eben so ein leistungsbezogenes Bezahlen gibt. Also die SVE hat sich das jetzt halt in der letzten Saison erarbeitet, ja, und verdient, dass sie so viel mehr kriegen.
Geht für als mich wir. Ein bisschen auseinander, ne? Weil wenn du TV-Gelder machst, musst du es nicht nach Leistung bewerten, sondern nach Einschaltquote.
Und da kann ich mir vorstellen, das wäre doch blöd, wenn das nach Einschaltquoten. Also das ist doch eigentlich fairer. So.
Ja, genau. Also ich will auch nicht sagen, dass das die bessere Alternative ist. So, ja. Ne? Aber wenn du TV-Gelder verteilst, dann musst du sagen, wer guckt das die meisten Spiele von denen. Klar, ist Bayern oben, aber dann wäre Elversberg zum Beispiel hinter 96. Schätze ich jetzt mal.
Ich bin ganz bei dir, dass man es ja eigentlich drehen könnte, ne? Dass man doch eigentlich mit den TV-Geldern vielleicht auch kleinere bezahlt. Auf jeden Fall haben wir den Anspruch da, glaube ich, auch in dieser Tabelle mal wieder ein bisschen weiter hochzukommen. Steve Cherundolo, der ja zurück nach Deutschland gezogen ist, hat einen neuen Job. Und zwar soll er 2028 bei der Olympiade, bei den Olympischen Spielen in Los Angeles, die USA-Mannschaft in die Olympischen Spiele führen, was für ihn eine Riesenehre ist. Ich habe so im ersten Moment gedacht, Alter, gut, der hat jetzt gelauert, dass er hier irgendwas kriegt und hat jetzt die Olympiamannschaft bekommen. Das ist ja nicht mal, er ist ja nicht mal US-Bundestrainer, sondern er macht jetzt das eine Turnier. Ne?
Aber er hat ja schon in olympischer Bettwäsche geschlafen.
Stimmt.
Deswegen hat er das ja gemacht.
Ja. Also der Job an sich ist schwer unspektakulär, finde ich. Aber das, was du beschreibst, ist ja Olympia in den USA, in seiner Heimatstadt Los Angeles. Ne? Das ist dann, glaube ich, schon ein Argument dafür. Aber ich glaube, als Trainer auf sich aufmerksam machst du dann nur, wenn du Gold holst mit denen. Oder vielleicht Silber oder was weiß ich. Ne? Aber du musst ja schon was performen. Ansonsten ist das so eine kleine Maskottchenshow.
Ja, als US-Amerikaner fällt es natürlich eine ganz interessante Zeit, weil der Fußball da jetzt auch durch die WM im Kommen ist. Ne?
Ja.
Von daher kauft man ihn
aber das schon. Aber ist euch was aufgefallen? Er macht quasi den Cleansee. Pendel zwischen Deutschland und Los Angeles. Nur andersrum.
Stimmt.
Nur andersrum.
Ja, dann startet jetzt in dieser kommenden Woche am Freitag ab dem 17. Das Trainingslager im Iserlohn. Und jetzt können wir ja drüber sprechen. Wir hatten die ganze Zeit eigentlich vor, für euch vor Ort zu sein. Wir wollten vor Ort für euch berichten. Wir haben uns jetzt aber dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir fahren nicht hin. Hannes, vielleicht erzählst du mal kurz so ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen des Trainingslagers und warum wir da jetzt nicht vor Ort sein werden.
Ja, wir haben eben vor der Aufnahme hier nochmal kurz uns rückversichert, wo die anderen Vereine so sind. Und die anderen Vereine sind zu 90% irgendwie, steigen die in Österreich oder Italien ab. Nur Wolfsburg in Thüringen, das heißt, die teilen irgendwie das gleiche Schicksal mit uns.
Aber die werden auch bestraft zurzeit, ne?
Ja, dann genau.
Vom Vorstand.
Ja. Der Grund, warum wir nicht hinfahren und zu den Rahmenbedingungen, das Trainingslager findet das erste Mal in meiner aktiven Fan-Zeit jetzt in Deutschland, in NRW statt, was natürlich zu diesen ganzen schönen Trainingslagern in Österreich natürlich weniger schön ist. Die Testspiele in dem Trainingslager sollen ohne Zuschauer stattfinden, was natürlich auch nicht sonderlich schön ist und es nicht gerade attraktiv macht für Fans und Familien, da irgendwie hinzureisen, um sich ein paar Tage die Vorbereitung von 96 anzuschauen. Das heißt, insgesamt ist das irgendwie nicht so spektakulär. Und was für mich persönlich immer besonders schön war in den letzten Jahren oder in den letzten 10, 15 Jahren Trainingslager, war Sommer in Österreich, morgens ein Leberkässemmel holen oder ein Schnitzelbrötchen und mit einer Palette Gösser an Trainingsplatz setzen, dazuschauen, in irgendeinem Bergsee springen und mit Freunden und anderen 96-Fans da irgendwie eine gute Zeit zu haben. Und das wird einem jetzt so ein bisschen genommen, weil in Iserlohn, ja, da sehe ich jetzt nicht meinen Sommerurlaub irgendwie verbringen. Und hinsichtlich der Testspiele etc. ist das alles deutlich weniger attraktiv, glaube ich, für einige 96-Fans dahin zu fahren und sich dafür ein paar hundert Euro irgendwie ein Hotelzimmer zu nehmen.
Ja, du sagst es, ne? Das, was ich immer noch so ein bisschen als Argument hatte, ist ja auch was Schönes, dass es nicht ganz so weit weg ist, dass dann vielleicht mal zu einem Testspiel, wir haben gehört, es könnte Münster und Osnabrück sein, dass man die beiden Mannschaften testet. Ist ja dann auch mal schön, es nicht so weit zu haben und vielleicht dann zu so einem Testspiel innerhalb des Trainingslagers dann auch mal mehr kommen können. Aber wenn das dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ist das natürlich genau eben dann nicht so. Ne? Und von daher schade.
Ja, und ich muss auch sagen, also aus sportlicher Sicht würde ich mal behaupten, dass das Klima in Österreich im Sommer noch mal ein bisschen angenehmer ist als in NRW. Und würde behaupten, dass es aus sportlicher Sicht auch einfach attraktiver ist, da morgens in Österreich aufzustehen und irgendwie zwischen den Bergen, zwischen den Alpen da sich auf die Saison vorzubereiten und in Gespräche mit Fans zu kommen, als wenn du irgendwie weißt, dass du eigentlich 1,5 Stunden von zu Hause entfernt bist.
Falls
wer anruft, kommt nicht so richtig der Trainingslager rein.
Ja, ne, und ich habe eben mal nachgeguckt, was du sagst. Ne? Mittlerweile hast du ja echt die Gefahr, dass in Iserlohn einfach 40 Grad sind, so ja. Am Mittwochnachmittag. Und in Österreich ist es halt einfach anders. Ne? Ich verstehe das auch nicht so richtig. Und fürs Mannschaftsgefüge weiß ich nicht, ob man da so eine geile Rafting-Tour machen kann, wie in Österreich.
Ja, ich bin gestern aus Tirol wiedergekommen und ich muss schon sagen, da kamen jetzt so langsam die Mannschaften in den einzelnen Dörfern dann an, ne? In dem Dorf, wo ich gewohnt habe, da hat Bialystok aus Polen, aus der polnischen ersten Liga Trainingslager gemacht, da hat mir schon das Herz geblutet, weil du sagst, es ist da einfach schön, es ist, auch wenn es 30 Grad ist, es ist einfach angenehm, ja. Ne? Ja, aber so ist es jetzt, nur dass ihr Bescheid wisst, wir werden nicht vor Ort sein. Ja, dann gab es aber eine schöne Nachricht. Und zwar gab es ein Update von der Dauerkartenfront. Wir haben ja in der letzten oder in der vorletzten Folge darüber gesprochen, weil, wie sich die Zahlen wohl so entwickeln werden. Denn es gab ja den Zweitligarekord von 96 schon nach der Wandlungsphase. Also die Wandlungsphase war vorbei bei 17.500 verkauften Dauerkarten. Das war in der Zweitliga-Zeit jetzt der Rekord. Und jetzt gab es am 8. Juli dann eine neue Zahl von 96 Seite. Also ab dem 1. Juli der freie Verkauf. Nach 8 Tagen freier Verkauf waren wir bei 20.000. Haben die 20.000 tatsächlich geknackt, schon innerhalb so kurzer Zeit. Und auch das war wieder ein neuer Zweitligarekord. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit hin bis zur Saison. Letztes Jahr sind wir mit insgesamt 19.000 Dauerkarten in die Saison gegangen. Ja, und wir sind jetzt schon bei 20.000. Ganz kurz, der All-Time-Dauerkartenrekord von Hannover 96, aus welcher Saison stammt der? Was glaubt ihr?
Europa.
Ja, muss sein, oder?
Zweite Europasaison.
2011, 2012, sehr gut. Da waren es 23.500 verkaufte Dauerkarten.
Und die können wir jetzt vielleicht knacken als Zweitligist.
Genau, man kann es knacken oder ist eine Ansage, ne? Ich denke mal, man geht zumindest in die Richtung. Ja. Ne? Lass jetzt nochmal ein, zwei neue interessante Spieler kommen, dann kann man schon in die Richtung gehen, ne? Würde ich sagen.
Also wir haben mehr Dauerkarten verkauft, als 7 Stadien bei uns in der Liga überhaupt Fassungsvermögen haben.
Ne? Ja, das ist schon eine Ansage.
Das ist eine Ansage.
Das ist nice.
Ja. Weiter kaufen, lohnt sich.
Ja. Sehr gut. Ja, dann hat Hannover 96 einen Termin rausgegeben, zur Saisoneröffnung, nämlich am 1. August. Da ist nicht nur der Geburtstag von unserem Gründungsmitglied Hannes, sondern da ist tatsächlich auch die Saisoneröffnung. Das Reopening nach Umbestuhlung hat man so ganz schön als Überschrift drüber geschrieben.
Klingt lecker.
Was ist eigentlich eine Umbestuhlung, Fabian?
Eine Umbestuhlung ist, wenn du den
Stuhl... Wenn man ein neues Klo hat zu Hause?
Auch, ja.
Ja, also 14 Uhr testet man gegen Zwolle. Da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ihr auch? Also Zwolle, erste holländische Liga.
Ich hätte halt gerne nochmal gegen Italiener
getestet. Man ist ja auch so Sevilla, Real Madrid und so gab es ja alles schon. Cagliari hat auch noch ein bisschen mehr Klang, finde ich, als Zwolle.
Gut, der Name klingt echt scheiße, Zwolle.
Ja, aber vielleicht ist es am nächsten an dem dran, was dann auf uns wartet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es mit Auge auch ausgesucht wurde, oder?
Ja, also, mit Sicherheit.
Und Real Madrid bietet sich vermutlich nicht mehr an.
Nee. Tickets gibt es ab dem 13. Juli, das heißt ab dem Montag. Und man ist mit 9 bis 13 € relativ kostengünstig
Das stimmt.
Als Vollzahler dabei, muss ich sagen. Also günstiger kann man 96 in der Saison dann nicht mehr sehen.
Nee.
Was wäre denn euer Gefühl als Trainer? Würdet ihr lieber nochmal so eine richtige Star-Mannschaft, gegen die ihr testet, da ins Stadion holen? Weil eigentlich ist es doch geil, wenn du was auf Augenhöhe hast, was du gewinnen kannst, wo du was zehren kannst. Also ich meine, gegen Real gewinnst du halt 3-0, ne, damals. Ob das jetzt heute nochmal passieren würde, I don't know.
Aber ich glaube im besten Fall, und das war auch ein bisschen letztes Jahr der Fehler, Cagliari war ja noch überhaupt nicht im Flow.
Ja,
ne?
Also Punkt,
die,
ja.
Die waren so unfit. Also am besten holst du dir wirklich jemanden, der im besten Fall vielleicht schon ein bisschen früher in die Saison geht oder ähnlich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, wann die holländische Liga losgeht. Ich bin da nicht so drin. Ja, aber wird man sicherlich mit Auge gemacht haben. Um 16 Uhr ist dann Kinder- und Familienfest. Und ab 17 Uhr wird die Mannschaft auf der Bühne präsentiert und danach ist Autogrammstunde. Wir werden auf jeden Fall da sein. Ja, dann noch kurz die letzten Updates, die jetzt noch auf den letzten Metern dazugekommen sind. Aseko soll jetzt scheinbar für 13 Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt wechseln. Mhm. Nathaniel Brown wurde ja jetzt von Frankfurt verpflichtet, der so ein bisschen das Profil von Aseko auch mitbringt. So dass Aseko jetzt nicht mehr gebraucht wird und jetzt wahrscheinlich für 13 Millionen dann für die Adler auflaufen soll. Wie findet ihr das?
Brown wurde von Bayern verpflichtet.
Brown wurde von Frankfurt verpflichtet. Also von Frankfurt zu Bayern geholt.
Ach so, okay, ja. Okay. Ich finde es gut, mir ist eigentlich egal, wo er hingeht. Ich kann damit leben. Ja, also ich habe da gar keine Schmerzen mit. Ich glaube, Frankfurt ist einfach ein geiles Sprungbrett für junge Spieler. Das hat Krösche, glaube ich, in der Vergangenheit sehr oft bewiesen. Für Frankfurt, glaube ich, ein guter Deal. Ich glaube, für ihn auch der bessere Deal, als zu Bayern zu gehen.
Ja, finde ich auch. Frankfurt hat, Frankfurt muss jetzt auch diese Saison, die haben letztes Jahr das internationale Geschäft verpasst und vielleicht ist es auch gerade für Aseko gut, jetzt erstmal Bundesliga zu spielen, ohne den Druck irgendwie in Europa dabei zu sein. Und deswegen, ja, wahrscheinlich gute Entscheidung, gutes Stadion.
Also mich freut das richtig für ihn. Ich glaube, das ist genau der richtige nächste Step. Also Bayern, weiß ich nicht, hätte ich irgendwie gar nicht so richtig gesehen. Nee. Und bei Frankfurt hat er echt das Potenzial, relativ zügig dann vielleicht sogar Stammspieler zu werden. Ne? Zum Abschluss der Updates jetzt noch eine traurige Nachricht. Und zwar haben wir ja immer davon gesprochen, dass Imo Okon mit so einem großen, freudigen Rucksack aus den USA zurückkehren wird. Jetzt ist leider gestern die Nachricht rausgekommen, dass sein Mitspieler Jaden Adams, der tatsächlich auch 3 Spiele bei der WM auf dem Platz mit ihm zusammenstand, gestorben ist. Zu den genauen Umständen des Todes äußern wir uns jetzt noch nicht hier, weil von ganz offizieller Seite ist das noch gar nicht so verkündet worden, woran er jetzt gestorben ist. Deswegen halten wir uns da erstmal zurück. So oder so Beileid an die Familie, an die Mitspieler. Und das ist natürlich für so einen jungen Spieler wie Imo Okon, echt, wir haben ja schon darüber gesprochen, was der jetzt für ein Jahr erlebt hat, seit er aus Südafrika weggegangen ist. Und jetzt so ein Rückschlag, so ein Trauerfall, ne? Das ist schon heftig und da müssen wir alle auch ihm einfach die Zeit dann geben, das jetzt alles zu verarbeiten, bis das so alles aus den Kleidern raus ist, ne? Erst so eine emotionale, also positiv emotionale Weltmeisterschaft, kommst irgendwie nach Südafrika zurück und wirst gefeiert und dann so eine Nachricht jetzt. Schlimm. Also denken wir in den Tagen jetzt auch an unseren Spieler Imo Okon. Letzte Woche haben Gianni und Hannes schon so ein bisschen über die Kapitänsfrage geredet. Verbotenerweise wollten wir ja eigentlich noch ein bisschen aufschieben, aber vielleicht ist ja der Zeitpunkt jetzt auch gar nicht so schlecht, weil wir stehen jetzt kurz vorm Trainingslager und so langsam wissen wir ja auch, die ganz großen Transfers sind irgendwie bislang ausgeblieben und jetzt müssen wir ja schon mal so langsam mit dem Material, mit dem Spielermaterial, was da ist, überlegen, wer könnte da denn Kapitän werden. Hannes, ihr hattet euch beide für Thorlason ausgesprochen, ne? So war das doch.
Korrekt, ja, ja. Also ich bin der Meinung, im Prinzip ist ja egal, wer jetzt noch kommt. Es ist ja offensichtlich, dass keiner der Neuzugänge hier Kapitän wird und es ist ja auch klar, dass es einer der Hinterbliebenen ist, die letzte Saison schon hier waren. Und deswegen fiel unsere Wahl da relativ schnell auf Thorlason, unsere Entscheidung.
Ja, ich würde ein bisschen protestieren und mal ein bisschen den Rahmen aufmachen und mal gucken, was da noch so gehen würde. Ich habe mich ja auch in den vergangenen Folgen immer schon für Thorlason ausgesprochen, weil er irgendwie diese Rolle auch immer schon so verkörpert hat. Ne, diese Aura, über die immer gesprochen wird jetzt im Fußball, bringt er halt irgendwie mit und vor der Kurve funktioniert er irgendwie auch richtig gut. Aber gibt halt noch ein paar andere, die da im Rennen sind und sich vielleicht was vorstellen können. Ich glaube, Boris Tomiak hat da durchaus vielleicht auch die Idee, da in den ganz engen Kreis mitzurutschen. Der Kreis bei 96 ist tatsächlich wirklich eng, weil es gibt keinen Mannschaftsrat. Das heißt, es gibt den Kapitän und den Vizekapitän unter Titz. Bei Tomiak muss ich allerdings sagen, bei Lautern hat er den Vize schon gemacht, aber ich brauche einen Kapitän mit Klasse auf dem Platz. Das fehlt mir bei Tomiak, ehrlich gesagt. Und dieses Dreckschwein, was man vielleicht auch in jedem Spiel auch braucht, da haben wir oft drüber gesprochen, so, ne, aber ob das der richtige Kapitän ist, ich weiß es nicht. In der Community habt ihr euch auch auf Platz 2 für Tomiak ausgesprochen, vielleicht wird er ja Vize. We will see. Die Überraschung vergangenes Jahr war Virgil Gita, muss ich sagen, als ein Neuer. Gut, da waren jetzt sehr viele Neuer am Start auch, aber direkt in den Vize gerutscht. Und ich finde, er hat es auch bis zum Ende der Saison unglaublich gut gemacht, ne? Weil selbst wenn er auf der Tribüne war oder auf der Bank, hast du gemerkt und auch gesehen, dass er mit vollem Herzen bei 96 dabei war. Wer ihm bei Instagram folgt, sieht es auch, ne? Also der hat bis zum Ende, finde ich, als Vizekapitän super gut funktioniert. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er da weiter in der Rolle bleibt. Du hast jetzt eben gesagt, es kann kein Neuer sein. Ich würde mal Hugonet noch mit ins Rennen schicken. Warum? Vielleicht hilft es, wenn ein Titz-Jünger kommt und auf dem Platz genau das verkörpert, was der Trainer will, ne, und was der Trainer fühlt. Und er hat sich einfach für diesen Trainer entschieden, ist jetzt für ihn hierher gekommen und kann auch ein sehr, sehr, sehr gutes Match sein, wenn du einen verlängerten Arm brauchst. Und die vielleicht unkonventionelle Variante, aber ich liebe unkonventionelle Fußballer, wäre Mustafa Bundu. Also wenn der sich jetzt wirklich zu Beginn der Saison oder jetzt auch im Trainingslager auf der rechten Seite festspielt und Titz das Gefühl hat, er könnte es sein, dann wäre es bei ihm vielleicht tatsächlich sogar so, dass er einer von den Spielern wäre, die einen massiven Boost dadurch kriegen könnten, wenn sie Kapitän sind. So, ne? Also der hat eh schon extrem dicke Eier, der Typ, was unglaublich wichtig ist auch für sein Spiel. Und wenn man das noch ein bisschen mehr kitzeln kann und er dann davor weggehen kann, kann ich mir vorstellen, dass er unaufhaltbar wird in der zweiten Liga.
Bevor ich gleich einen Hot Take setze, was ist mit Neubauer?
Habe ich auch überlegt, aber ist mir irgendwie auf dem Platz ein bisschen zu nüchtern einfach so, ne? Also aus dem ist es, glaube ich, noch nie rausgeplatzt und vielleicht brauchst du auch so ein bisschen dieses Feuer, um mal gar nicht den Gegner, sondern vor allem deine eigenen Mitspieler anzufeuern.
Ja, also finde ich grundsätzlich, finde ich gute Takes. Ich glaube, was halt Pflicht ist und da sehe ich vor allem es auch bei Bundu nicht und bei einem Gita auch nicht, du musst dann den Kapitän ernennen und dir relativ sicher sein, dass der auch mal mindestens 80% der Zeit auf dem Platz steht. Und jetzt einen Kapitän zu benennen, auf Positionen, wo du dir unsicher bist, wer da langfristig die Nummer 1 ist, würde ich ein bisschen schwierig sehen. Und ich glaube, da bei SCT, der wird auf der 6 oder auf der 8er Position spielen, der wird da gesetzt sein.
Ja, das weiß ich nämlich eben nicht. Da kommt jetzt mein Einhaken.
Okay.
Also Thordarson hat in der vergangenen Saison noch nicht zu 100% nachgewiesen, dass er ganz klar entweder der Stammsechser ist oder dass er ganz klar eben der Stammzehner ist.
Ja, aber da gab es auch einen Leopold noch.
Ja, aber rein spielerisch ist er ja eher der, der nach vorne drängt, der im Strafraum auch Ballberührung haben möchte und so. Das heißt, er ist ja schon eher der Achter, sagen wir mal, den wir ja in unserem System gar nicht so richtig haben. Aseko hat die Acht so ein bisschen gespielt, ne? Aber ist halt die Frage, ob Thordarson wirklich klipp und klar Stammsechser oder Stammzehner bei uns ist.
Also das weiß ich nicht. In den Testspielen hat er jetzt ja auch genau diese beiden Positionen immer gespielt. Und da war, also er ist da rotiert, er hat auch mit Mango, das war in dem Spiel gegen Paderborn, glaube ich, in der ersten Halbzeit, da haben sie die Position auch sehr mit mehreren Varianten gespielt. Da war es nicht so fix, sondern haben er und Mango sich auch immer abgewechselt, das hat Mango sich mal fallen lassen und STT weiter vorne. Aber für mich ist er, ich habe schon den Eindruck, dass er schon gesetzt ist, ne? Auch mit diesem Versprechen, auch wenn es so ein Testspiel war, mit der Binde auf den Platz zu gehen und da relativ positionsgetreu jetzt zu spielen. Ich bin überzeugt davon, dass er da spielt. Jetzt unabhängig von der Kapitänsfrage, aber ich bin überzeugt davon, dass der einen festen Platz da in der Startelf haben wird.
Hat ja auch das Heimtrikot präsentiert. Mhm. Das heißt, 96 spürt auch, das ist jemand, der die Fans auch mitreißt. Und ich bin natürlich auch komplett bei euch da draußen, dass der so vom Typ her das am besten vorlebt. Ne? Also ja. Das, was ein Tomiak vielleicht nicht hat, der ist einfach oft zu grantelig, zu negativ, kackt vielleicht auch mal einen Mitspieler an, ist zu wenig mitreißend. Was ein Neubauer auch nicht kann, Neubauer ist ein Dauerbrenner, der sammelt sicherlich mehr Minuten als Thordarson in der Saison, würde ich mich jetzt mal festlegen.
Voll, auf jeden Fall.
Ist aber einfach zu ruhig wahrscheinlich, zu versteckt sich zu sehr. Ne? Ich hatte die ganze Zeit noch einen Hot-Take, was ich jetzt ein bisschen einschränken würde, weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit sagen, der Kapitän ist noch nicht da.
Ja, ich habe auch gedacht, kannst du vielleicht irgendeinen Spieler von 96 überzeugen, wenn du die Binde mit anbieten
genau.
kannst?
Genau, so, ich habe ne? nämlich also gedacht, es fehlt uns ja noch der klare Königstransfer auf der 6. Ne? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ne, ich habe ja vor 2 Wochen den Vorschlag mit Florian Grillitsch gemacht, wenn du so einen Spieler hast, der halt vielleicht dann das Regal runtergeht, der dann aber so viel Erfahrung hat und so viel Aura hat, dass der dann sofort Kapitän wird. Jetzt ist es langsam ein bisschen knapp für mein Take, ne? Weil jetzt kommt das Trainingslager und ich glaube, dann irgendwann muss Tietz sich mal auch entscheiden. Deswegen habe ich meinen Take ein bisschen umformuliert und habe gesagt, ein Kapitän ist noch gar nicht da. Weil ich habe so das Gefühl, es könnte eine Saison werden, wo wir nicht jedes Spiel 90 Minuten den gleichen Kapitän auf dem Platz haben, so wie das mit Leopold war, sondern dass die Binde vielleicht mal ein bisschen hin und her gereicht wird, ne? Weil eben ein Tomiak oder ein Neubauer, das könnten potenzielle Dauerbrenner werden, da vielleicht nicht perfekt für geeignet sind. Und wenn dann jetzt aber noch ein geiler Sechser kommt, ein erfahrener Spieler, dass der vielleicht dann auch ab und zu mal die Binde von Thordarson übernommen.
Das ist ein Take, das finde ich gut. Das macht für mich durchaus Sinn. Weil, wo ich so ein bisschen vorsichtig wäre, aber ich weiß nicht, ob das heutzutage im Profifußball so ein Problem ist, wenn du jemanden neu holst und dem die Binde versprichst oder gibst, ob dann vielleicht hier und da ein paar Spieler, die halt die letzte Saison, die ja sehr intensiv war, mit 96 durchgestanden haben, ob du denen ein bisschen vor den Kopf stößt. Aber mit der Aussage, die du gerade getroffen hast, das finde ich geil.
Ich finde, es hängt komplett die Prominenz dran. Ne? Also wenn die Spieler schon beim Lesen des Namens wissen, ach du Scheiße, das ist ja richtig krass, dass der kommt, dann
aber wer, ja.
So, ne? Genau, wer soll das sein? Ja. Ja, bin ich bei dir.
Naja, aber so sagen wir mal jetzt mal so Halzenberg-mäßig.
Ja, ich finde auch den Take von Grillitsch eben gut. Ne? Wenn so einer ist, dann ja. So, ne? Denke ich nämlich auch. Aber weiß ich nicht, ob solche Leute kommen.
Aber ne? Mal hands down, seid ihr zu 100% überzeugt von Thordarson als Kapitän? Oder habt ihr auch so ein bisschen diese Sorge mit der Spielzeit und der Position im Spiel?
Wenn du sagst, dass die Binde wandert, dann ja. Weil dann würde ich sagen, hat er uns jetzt schon vorgelebt, dass er als Kapitän am besten funktioniert. Wenn jetzt die Frage des Spiels sozusagen noch mit reinkommt, kann man es nochmal anders diskutieren vielleicht. Aber du hast es ja eben gesagt, ne?
Ja, also ich gebe dir schon recht, er war ja, also 100%, was du sagst, ist korrekt, er war ja letztes Jahr eben nicht der Gesetzte. Ich gehe nur davon aus, durch die Abgänge von Aseko und Leopold, dass er jetzt der ist, der die Position bekommt oder der die annimmt. Und gepaart mit seiner Ausstrahlung und Aura sehe ich ihn als Kapitän. Natürlich gebe ich dir recht, dass wenn jetzt jemand kommt, der ihm die Position streitig macht, dann sollten wir auch nochmal darüber diskutieren, ob er auch derjenige sein sollte, der die Binde bekommt. Gebe ich dir recht, stand jetzt für mich und meine Annahme, dass er die Position bekommt, ist er schon aktuell der beste Mann, den wir haben.
Bin ich ja auch dabei. Er ist ja jemand, der auch die Brücke zwischen Fans und Mannschaft sehr gut schlagen kann. Ja, und ich finde, das sollte ein Kapitän auch können. Ne, wie der auf die Kurven zugelaufen ist in der Rückrunde, das war schon unvergesslich. Und deswegen,
für seine Story hier in Hannover, muss man sagen, wäre es auch geil. Kind hier geboren, Kapitän hier gewesen.
Ja.
Wäre geil.
Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dann war's das mit den Updates. Wer nur für die Updates hier ist, kann jetzt ausschalten, okay, weil es gibt in dieser Woche kein einziges Transfergerücht.
Stimmt, ja. Lass mal irgendeins erfinden.
Also, wir tindern ja immer hier jede Woche, das wisst ihr ja schon. Und in dieser Woche gab es wirklich kein einziges Gerücht. Das heißt, alle 5 Spieler, die ich jetzt heute hier für euch beide mitgebracht habe, sind entweder auf meinen Mist gewachsen oder auf den Mist der Community. Ihr gebt uns ja weiterhin reichlich Spieler rein zum Tindern. Das ist super, macht das gerne. Aber es gibt kein aktuelles Gerücht.
Ja, jetzt wo du es gerade sagst, seit wann war Loritz mal wieder der erste Spieler, der kam, ohne dass es nur irgendein Gerücht über ihn gab? Das ist doch lange her, oder?
Ja.
Oder könnt ihr euch in der jüngsten Vergangenheit an irgendwen erinnern? von dem wir nichts gehört haben und auf einmal war er da.
Oh, ich glaube, das war letztes Jahr häufiger mal.
Oder auch die
mit Markus Mann.
Gitas und Kellmanns dieser Welt, wusste ich doch nicht.
Also Edgy Bassi auch und so.
Ja gut,
also,
da gebe ich dir recht, aber ich meine jetzt von, also es war ein sehr junges. Also
es war jetzt schon häufiger mal dieser Ladebalken da und man war komplett blank.
Blank?
Blank wie Henry.
Aber nee, ich finde, das war jetzt schon sehr überraschend, weil diese Torwart-Situation so heiß diskutiert wurde.
Ja.
Und auf einmal ziehen die einen aus dem Hut.
Ja, deswegen, machen weiter Tinder und vielleicht landen wir ja irgendwann mal einen Treffer.
Das ist geil.
Das wäre halt phänomenal. So, wir gehen rein mit William Mikkel Bronsis. Rechtsverteidiger, ist einigen von euch sicherlich bekannt, weil er zuletzt beim HSV gespielt hat. Ein Franzose, hat einen Marktwert von 3 Millionen und ist ablösefrei tatsächlich. Der konnte sich mit dem HSV nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Ist 1,79 Meter groß, 22 Jahre alt und Rechtsfuß. Hat in der vergangenen Saison 26 Einsätze für den HSV gesammelt, die Hälfte davon aber nur als Stamm. Spieler und hat 4 Vorlagen beigetragen. Ist ein Spieler, der die Breite hält, also ist durchaus auch ein rechter Mittelfeldspieler, also rechter Außenverteidiger, ein Wingback, wie man modernerweise sagt, würde also perfekt in unsere Fünferkette passen. Ist sehr schnell, stark im 1 gegen 1, hält die Breite und sucht auch oft die Tiefe und wurde 2022 von Jonas Bolt zum HSV geholt. Ja, so ist jetzt aktuell gerade in Gesprächen mit dem RC Lens, also mit einem französischen Verein. Der hat aber sich beim HSV schon durch seine hohen Gehaltsforderungen so ein bisschen verzockt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Bolt da ja einen Draht zu dem Spieler hat, dass das noch eine Position ist, wo wir Matsuda noch einen an die Seite stellen müssen, dass der vom Profil her passt und dass das vielleicht einer ist, der sich gegen Ende der Transferphase so ein bisschen verzockt, weil der mit seinen ja ehrlicherweise wenigen Einsätzen von Anfang an, glaube ich, sich gerade besser findet, als er wirklich jetzt in der letzten Saison war und er dann vielleicht doch nochmal am letzten Transfertag im Telefonbuch den Jonas anvisiert und den anruft.
Mein letzter Strohhalm. Genau. Der heißt auch so bei ihm im Telefon, mein letzter Strohhalm.
Genau. Was sagt er denn? Fabian, fang du doch mal an. Oh, eingetütet, Hannes? Oh, das geht ja gut los.
Ja, ich habe vorher gar nicht über Bolt nachgedacht in diese Verbindung, muss ich mich noch dran gewöhnen und die macht es für mich realistisch. So, vorher hätte ich nämlich Nein gesagt, weil warum sollte der zu uns kommen? Aber ja klar, wenn man mal durchrufen kann und sagen kann, wie sieht's denn aus, ne? Denk dran, wir sind hier, warum nicht?
Ich bin dafür aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, in der Verteidigung würde Jean Hugonet, ein weiterer Franzose, gut tun, mit dem er dann nämlich auch mal ein Käffchen trinken kann. Sie können französisch sich mal ein bisschen, ne? Sie können sich anders unterhalten, sie können mal ein bisschen französisch sein. Und aktuell ist das natürlich bei uns die wichtigste Position und ich finde, er bringt vieles mit, was für diese rechte Außenverteidigerposition wichtig ist.
Mit Taibi könnte er auch noch französisch sein übrigens.
Ja, dann können die alle zusammen französisch sein. Aber gerade in der Verteidigung neben Jean Hugonet würde das, glaube ich, gut passen.
Oh, mon Dieu.
Er ist, und das finde ich gut, er ist, wenn man gerade auf seine Werte guckt, jetzt nicht das absolute Defensiv-Zweikampfmonster, aber er bringt genau das mit, was es für diese relativ offensiv ausgerichtete Verteidigerposition braucht. Und zwar eine sehr gute Ballführung und starke Assist-Werte. Und deswegen bin ich auch pro William Mikkel Bronsis. Könnte mir vorstellen, ne, wenn das mit Bolt aufgeht, dass er auch auf ein bisschen Geld verzichten muss, weil der wird schon ordentlich Geld fordern. Aber wir sparen ja eine Ablöse.
Ja, aber Jonas Bolt hat ja bei seiner Antritts-PK genau auf sowas hingewiesen, dass er auch ein Freund davon ist, Kontakt zu halten über einen längeren Zeitraum und dann, wenn sich eben andere Dinge für die Spieler nicht ergeben, dann am Start zu sein und die Wertschätzung zu zeigen. Ne?
Ja.
Und da muss man ja vielleicht auch mal ein bisschen in seiner Historie wühlen, wen er da so kennt. Und wir haben ja oft nach Leverkusen geguckt, aber Mikkel Bronsis könnte eben genauso ein alter Kontakt sein. Ja, freut mich. So, ich wollte gerne noch einen zweiten Rechtsverteidiger mitbringen. Der ist leider mittlerweile untergekommen bei einem anderen Verein und deswegen folgen jetzt 3 Spieler fürs zentrale defensive Mittelfeld. Ne, weil ich bin einfach der Meinung, die Rechtsverteidigerposition und die Position des zentralen defensiven Mittelfelds sind die absoluten Schlüsselpositionen, die jetzt im Laufe der nächsten Wochen halt noch besetzt werden müssen und aus meiner Sicht auch namhaft beziehungsweise mit einer Wertigkeit besetzt werden müssen. Und da habe ich drei Spieler jetzt mitgebracht und ich bin mal ganz gespannt, weil das sind alles drei Spieler, die auf dem zentralen defensiven Mittelfeld spielen, die aber so ein bisschen unterschiedlich sind. Und ich freue mich drauf, ich bin gespannt, welchen Typus ihr gerne hättet. Also, wir fangen an mit Billy Mitchell, ein Engländer, der zuletzt bei Millwall gespielt hat. Ein Marktwert von 3 Millionen, wie bei Mikkel Bronsies, aber auch ablösefrei, 1,78 Meter groß, 26 Jahre alt, ein Rechtsfuß, hat in der vergangenen Saison bei Millwall 29 Einsätze gesammelt und eine Vorlage beigetragen. Und das ist ein Spieler, der zweikampfstark ist, der am Boden zweikampfstark ist, der defensiv stark ist und der eben auf der 6 defensiv als Abräumer vor der Verteidigung ein absolutes Upgrade wäre zu Leopold. Hannes, was sagst du? Fabian? Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Ich muss ja dazu sagen, ich habe mir alle Spiele angeschaut und dann entschieden, okay, wer ist für mich der bessere Sechser? Erstmal Billy Mitchell habe ich recherchiert und wer kam raus? Billy Mitchell steht im Guinness Buch der Rekorde als der beste Pac-Man-Spieler aller Zeiten. Und der hat eine geile
Frise. Den nehmen wir auch.
Der hat eine geile, sollte vielleicht in unser E-Sport-Team kommen. Dann bin ich aber auf Billy Mitchell getroffen. Ich habe mir seine Werte angeschaut und ich muss sagen, er ist ein sehr kompletter Sechser und ein sehr guter Allrounder für mich, der jetzt nirgendwo seine absolute Stärke hat. Und im Vergleich zu Leopold ist er, genau wie du gesagt hast, deutlich zweikampfstärker. Wo er aber schwächer ist, ist in seiner Passquote in der Ballführung. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Leopold bei uns so ein Schlüsselspieler war, der sehr viel Bälle verteilt hat und sehr viel den Ball getrieben hat. Und das war mir auch wichtig. Und deswegen bin ich auf Nein gegangen, glaube schon an den, dass er ein guter Spieler ist, nur ich glaube, der passt nicht perfekt in unser System und weiß ja, dass noch ein Spieler kommt, der mir deutlich besser gefallen hat. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass ich gelesen hatte in meiner Recherche, dass ihm, also Millwall, der ist ja 6 Jahre bei Millwall und die haben ihm wohl mehrere, ich glaube 3 Verträge vorgelegt und er sagt zu allen Nein und daher würde ich auch sagen, ja, ich glaube, Gehaltsvorstellungen werden da deutlich auseinandergehen in England und hier.
Nee, der hat die Choreos bei uns gesehen, der will unbedingt zu Sachse 90.
Die Sachse 90, deswegen gehe ich mit Nein, schweres Nein aber, okay. Kein einfaches.
Also ich gehe mit Ja, weil ich endlich mal wieder einen Spieler haben will, der Bock hat, das DM zu bespielen und keine Allüren hat nach vorne und ich will einfach, dass diese Position mal hart bekämpft wird von uns und genau deswegen ist es er und keiner von den anderen beiden, die noch folgen.
Mir geht das nämlich ähnlich und deswegen ist auch der nächste ein Engländer, weil ich finde das irgendwie eine super Vorstellung, auf der 6 so einen zu haben, der diese Zweikampfhärte aus England mitbringt in unser Spiel noch. Und da kommt als nächstes Ryan Wintle, ein Spieler, der zuletzt bei Cardiff City gespielt hat. Hat auch wieder einen Marktwert von 3 Millionen und ist auch ablösefrei, 1,80 Meter groß, schon 29, also ein erfahrener Spieler. Rechtsfuß hat in der vergangenen Saison tatsächlich 40 Ligaeinsätze vorzuweisen, hat da ein Tor geschossen und 7 Vorlagen von der 6 beigesteuert. Ist ein sehr ausgeglichener Spieler, der vieles gut kann, nicht so richtig herausragend, also ne, da kann man jetzt nicht sagen, das ist seine Hauptstärke, sondern ist eher so ein ausgeglichener Spieler, der aber trotzdem auch defensiv stärker ist als Leopold und auch einen starken Spielaufbau hat, was man an den 7 Vorbereitungen ja auch lesen kann. Ryan Wintle, Fabian. Hannes?
Oh. Da bin ich jetzt mal gespannt, Fabian, was deine Begründung ist, ihn zu nehmen. Also soll ich meinen Take schon eben sagen? Ich bin für Ja. Ich habe ihn mit Leopold direkt mal verglichen und mir ist aufgefallen, dass er sogar noch eine minimal bessere Ballführung hat und du hast eben gesagt, dass er nirgendwo so richtig herausragend ist. Da musst du dir widersprechen, weil ich habe mir einmal seine Schlüsselpässe angeschaut und da ist er in Europa unter den Top 50 Sechsern mit den gefährlichsten Schlüsselpässen. Und ich glaube auch gerade, wenn man überlegt, dass er in England, ich glaube die englischen Ligen auf der 6 sind nicht einfach und dass er da mit 7 Assists und einem Tor in 40 Spielen, die er ja auch abgeruppt hat, ne, der hat 40 Spiele gemacht in der letzten Saison, ohne einmal irgendwie verletzt oder sonst was gewesen zu sein, ist das für mich einfach der Man für unsere Sechs. Und das, was ich eben nämlich, was mir bei Billy Mitchell gefehlt hat, hat er nämlich. Das heißt, eine starke Passquote und er ist sehr stark in der Ballführung. Das heißt, du kannst den guten Gewissens auch mal nach vorne laufen lassen. Und das hatte Billy Mitchell nämlich wenig. Und deswegen wundere ich mich, dass du ihn, weil du das Argument genannt hast, dass er keiner Lüner hat, nach vorne zu gehen. Deswegen wunderte ich mich, dass du bei Billy Mitchell das siehst und bei Ryan Winter nicht.
Aber ist er dir zu wenig Zerstörer?
Nee.
Winter?
Ja. Ich sehe, glaube ich, die Position ein bisschen anders als du nächste Saison, weil mein Gefühl ist nicht, dass wir einen neuen Leopold brauchen, sondern dass das eine Reihe weiter vorne bespielt werden muss, diese Frage. Und deswegen sage ich, ich brauche keinen, der einen guten letzten Pass spielt und sonst, sondern es ist schön, wenn du es hast auf der Position, sondern ich brauche den, der entschieden auf seiner Position DM spielt. So, ne? Deswegen will ich, dass der vielleicht sogar als letzter Mann da stehen bleibt, weil unsere großen Jungs da einfach nach vorne rennen, ne? Dann habe ich lieber so einen Ocon vielleicht auch mal im Strafraum stehen. So, ne, so fühle ich den so ein bisschen mehr.
Ja, okay. Ja, ist ja auch. Ne, deswegen machen wir das ja auch hier, damit wir uns mal so über diese Position klar werden. Dann habe ich euch noch ein Souvenir aus dem Urlaub mitgebracht, und zwar einen Tiroler. Valentino Müller, auch wieder ein Spieler aus dem zentralen defensiven Mittelfeld, hat jetzt zuletzt bei WSG Tirol gespielt in der ersten österreichischen Liga, hat einen Marktwert von 900.000, ist ablösefrei, 1,77 Meter groß, 27 Jahre alt, ein Rechtsfuß, hat in der vergangenen Saison 31 Einsätze gesammelt, hat dabei als Spieler vom zentralen defensiven Mittelfeld 10 Tore geschossen und 4 Vorlagen gemacht und war tatsächlich auch Kapitän. Und hier sind wir an dem Punkt, an dem wir eben waren, dass ja vielleicht auch noch ein Dauerbrenner und Führungsspieler fehlt. Er ist, und das ist auch interessant, ein sicherer Elfmeterschütze. Auch das wäre ja nice to have. Und er hat sehr gute Fernschüsse. Ist ein Führungsspieler. Auch wieder ein sehr ausgeglichener Spieler mit guten Werten im zentralen defensiven Mittelfeld, ist sehr beweglich, schnell und ausdauernd. Was haltet ihr von Valentino Müller? Hannes? Fabian? Och Leute, warum denn?
Ja, für mich hat er, wenn ich es richtig gesehen habe, die erste richtig gute Saison gespielt, ne, wo er so überzeugt hat. Und auch da wieder, es ist schön, wenn zentral defensiv Mittelfeld 10 Tore schießt, so, ne? Aber ist für mich nicht die Position, auf der wir das brauchen.
Ich habe mir, also man muss ja sagen, wir haben hier wenig Zeit, ne? Wir werden hier, wir bekommen die Spieler und dann von dem jeweiligen, der hier tindert, bekommen wir die Spieler vorgegeben, dann müssen wir ein bisschen recherchieren. Und wir können uns natürlich keine ganzen Spielzusammenfassung anschauen. Und habe mir auch hier mal wieder seine Datenspinne genommen und mit anderen Sechsern in Deutschland verglichen, die, ich glaube, in unser System passen. Und da ist er ein absoluter Unterperformer. Also da hat er extrem schlechte Werte. Und was du eben gesagt hast, hat mich extrem stutzig gemacht. Wie kann ich als Sechser 10 Buden, 4 S, also entweder sind das alles Elfmeter, die er bekommen hat. Er hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Ich glaube auch, dass die österreichische Liga natürlich nochmal ein anderes Niveau ist als unsere zweite Liga. Im negativen Sinne und deswegen wünschte ich mir einen etwas erfahrenen und stärkeren Spieler auf der Position.
Okay, akzeptiert. Der zweite Rechtsverteidiger ist mir wie gesagt weggebrochen und da bin ich zu einem alten Bekannten zurückgekommen, nämlich zu Ilas Bebu. Ilas Bebu hat ja zuletzt bei der TSG Hoffenheim gespielt. Das haben wir aber, glaube ich, aus der Ferne alle mitbekommen, war sehr viel verletzt, ist jetzt in der vergangenen Saison nur noch auf 16 Einsätze gekommen. Null davon von Beginn, hat kein Tor, keine Vorlage geschossen, ist jetzt ablösefrei, ist 32 Jahre alt. Was soll dieser Junge jetzt zu diesem Zeitpunkt machen? Da habe ich so gedacht, ist nicht vielleicht 96 die letzte Chance? Und ein bisschen was auf den Flügeln brauchen wir ja noch. Und vielleicht sagt er ja, also dieser Fußball von Tietz, der kommt mir entgegen. Ja, er wünscht sich starke Tiefenläufe, das kann ich. Er ist schnell, er ist torgefährlich, kann das von außen gestalten, kann das aber auch aus dem Zentrum als Neuner gestalten. Hat er beides schon gespielt, ist ja mit 1,85 auch relativ groß. Wir erinnern uns alle an seine schönen Buden hier für 96, vor allen Dingen gegen Dortmund, glaube ich, in einem DFB-Pokalspiel mal. Was sagt er? Altes wieder aufwärmen. Ilas Bebu. Fabian. Hannes?
Hannes ist komplett geschockt von mir, ne?
Nee, ich bin nie geschockt von dir. Das überrascht mich nichts mehr. Nein, ich bin auf gar keinen Fall geschockt. Du, Henne hat es eben schon vorweggenommen, altes Aufwärmen. Ja, hat ging in der Vergangenheit irgendwie zu selten gut und ist mit 32 jetzt, glaube ich, auch ein bisschen über seinem Zenit.
Also ich sehe ihn schon, weil er super erfahren ist und alle drei Positionen vorne spielen kann und wir viele junge Leute jetzt dabei haben, die von so jemandem durchaus lernen können. Und wir haben Stürmer, die vorrangig mit sich selbst beschäftigt sind, also die Jungs nicht so rannehmen können und vielleicht ein bisschen anleiten können. Ne? Ein Kellmann kämpft immer wieder mit sich, ein Pichler ist ständig verletzt. Ne? Also vielleicht ist es schon gut, da jemanden hinter zu haben, wenn er diese Rolle denn akzeptiert. So, ne? Und nochmal als Hinweis, habt ihr eine Ahnung, wie viel wir bezahlt haben damals an Düsseldorf? 5,88 Millionen.
Wir?
Wir. Mhm. Und für 9 Millionen weiterverkauft. Also andere Zeiten auf jeden Fall, aber... Wie gesagt, wenn er die Rolle annimmt und da gerne irgendwie an Titts Seite ist, um diese Mannschaft nach vorne zu bringen, dann kann ich es mir vorstellen.
Alright, ein bisschen was habt ihr angenommen von mir, vielen Dank. Kommentiert ihr doch gerne auch mal, welche Position ist jetzt für euch noch entscheidend? Was sind für vielleicht Spieler, die ihr euch vorstellen könnt? Was sind Spielerprofile? Seid ihr eher bei Fabian? Wollt ihr den englischen Zerstörer auf der 6? Oder seid ihr eher bei Hannes, der so ein bisschen den haben will, der von hinten die Fäden zieht und die Pässe in die Tiefe spielt? Kommentiert das gerne mal. Jungs, nochmal kurz zum Abschluss. Mein Gefühl ist jetzt wirklich, dass es wirklich nur noch 1, 2, maximal 3 Spieler kommen. Dass das vielleicht auch noch ein bisschen dauern könnte. Und dass das dann, wenn, dann Brecher werden.
Ja, also Brecher müssen es werden, bin ich voll bei dir. Ich habe ein bisschen die leise Vermutung, dass Bolt noch wartet mit Transfers, weil es davon abhängig macht, wer noch gehen könnte. Das heißt, Nocon ist noch nicht sicher und ein Kellmann ist noch nicht sicher.
Gindorf.
Gindorf natürlich auch. Und ich glaube, er muss darauf warten, dass eine feste Entscheidung um diese Spieler getroffen wird, weil er davon seinen nächsten Transfer stark abhängig machen kann und auch muss. Weil wenn ein Schellmann wegfällt, hast du erstmal mehr Geld zum Investieren unter Umständen und B, musst du auch eine deutlich größere Lücke schließen. Deswegen bin ich voll bei dir, dass, wenn noch was passiert, mit der jetzigen Truppe passiert noch was Kleines.
Ich würde mir jetzt erstmal wünschen, dass Jonas Bolt mal mit dem Lars Gindorf in Iserlohn eine Currywurst essen geht. Oder was isst man da?
Doch, du bist Currywurst, dran, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja. Ne? Und dem mal
Taxiteller
einen schönen Vertrag neben die Currywurst legt. Und die dann aus dem Trainingslager mit dem Vertrag von Gindorf
Curryflecken drauf.
Und dann hole ich mir das neue Heimtrikot mit Gindorf.
Okay.
Das würde mich so euphorisieren. Und Hannes, du hast dich eben zu dem steilen Taking hinreißen lassen, dass diese Vertragsverlängerung auch nochmal ein bisschen was mit den Dauerkartenverkäufen machen würde.
Ich glaube schon. Ich glaube, wenn Gindorf jetzt unterschreibt, das ist ein absoluter Publikumsliebling gerade, die Leute haben Bock auf den. Ich habe vorhin 2000 gesagt, ich gehe mal auf 1,5. Ich glaube, es wäre nochmal ein, kann man ja gut nicht beweisen, aber ich glaube, wir verkaufen nochmal 1500 Dauerkarten mehr, wenn Gindorf jetzt nächste Woche unterschreiben sollte.
Aber dann haut mal ein Take raus. Wie viele sind es denn am Ende? Wie viele Dauerkarten?
22,8.
22,8 sagst du?
Also knacken wir es knapp nicht.
23,2.
habe mal vorhin geguckt und dachte so, 5% der Stadt wäre doch geil. Das sind 27.500, das wäre ein bisschen viel. Aber ich sag mal, 25 schaffen wir.
Boah, das wäre schon richtig saftig.
Ja, es kommt jetzt echt auf die Transfers noch an, glaube ich. Weil es kleckern jetzt noch ein paar dazu, das glaube ich schon. Ne? Aber es kommen jetzt auch nicht mehr die bahnbrechenden Trainingsspiele, wo man nochmal euphorisiert werden kann oder so. Vielleicht nochmal an dem 1.8. Vielleicht werden da auch nochmal ein paar Dauerkarten sich schießen. Aber ich glaube, wenn jetzt noch so 1, 2 Kracherspieler dazukommen und man so sieht, ja, da kommt jetzt nochmal ein Ruck oder auch so ein Gindorf, so eine Verlängerung, dann könnte das schon so sein. Ich würde mal sagen 23.000.
Alright.
Okay.
Können wir gespannt sein.
Gut, es ist eine lange, pickepacke, volle Folge geworden, aber ihr habt ja jetzt auch Zeit. Also die WM-Spiele werden weniger, die Sehnsucht nach 96 wird größer. Und wir freuen uns dann, nächste Woche wieder berichten zu können. Die 50. Folge naht, ja, unser erstes richtiges Jubiläum, kann man glaube ich so sagen.
Oh yeah.
Ne, wir überlegen uns was Schönes für euch und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, bleibt vamos. Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.